Also ich glaube, ich könnte, also ich habe ein Buch oder zwei Bücher gelesen, also von einer Frau. Sie hat angeblich seit 3 Jahren ist sie keinen Zucker. Mhm. Nur, das könnte ich nicht. Also ich könnte nicht dogmatisch sagen, also dann gibt sie Vorschläge, was weiß ich, irgendwie so, geh nicht mit Freunden aus, die dann, wo du genau weißt, dass die das und das essen werden, so, ich denke, nee.
Das Ziel ist doch auch als Alkoholiker, kacke, dass du in eine Kneipe gehen kannst.
Ja, so, genau. Das doch nicht, genau, das ist total kacke. Ja. Ja, also das macht keinen Spaß. Nö, ich. Also,
schließen Sie sich in einem Tresor ein.
Ja, bring dich um. Ne? Hm. Also, nee.
Gehen
also,
Sie nicht mehr raus, werden Sie ein merkwürdiger Sonderling.
Also insofern, ich glaube schon, wenn man halt die Finger von lässt, in vielen Fällen hat man schon viel gewonnen, aber komplett auf Null runterfahren, immer, weiß ich nicht. Nee. Ich find's so lustig, dass du diesen Ort gewählt hast. Du hast, ich meine.
Ja, ich dachte, weil, ne, es ist eine wunderbare Überleitung, inzwischen nehme ich auch auf,
ja.
Ich kann mir erstmal sagen, mit wem ich hier sitze und wo, ne? Das wäre ganz hilfreich. Ja. Und aus welchem Anlass? Ich sitze hier mit Dorian Barco, wenn ich mich nicht irre, Gründungsmitglied der Hottenlotten.
Ja.
Und Einzelheiten später.
Okay.
Das klingt jetzt sehr griffig für die Zeile. Und seitdem ununterbrochen Teil dieser munteren kleinen Improvisationstheatergruppe. Ich mache das bewusst klein, damit es hinterher größer wird. und wir sitzen hier im Lottental in einem Restaurant. Man hat uns freundlicherweise erlaubt, draußen zu sitzen und zu trinken. Wir sitzen wunderbarer direkt Ausblick an der Straße. Genau, ja. Wunderbarer Ausblick auf die Straße und einen Berg. Ab und zu fährt ein Auto vorbei. Das ist Ambiente. Und wie so im Lottental. Wir hätten uns super bequem woanders treffen können.
Ja.
Aber das Ambiente hört man ja auch mit.
Ja.
Dorian, genau. Warum denn Lottental? Achso, warum? Weil die Hottenlotten werden in diesem Jahr
25
Jahre alt. Ja. Ein Jubiläum. 10 Jahre jünger als das Thea Lotzi. Also schon sehr lange Begleiter dieses kleinen Kulturhauses. Und warum hier?
Ja, also du hast mich ja eingeladen hierhin und tatsächlich fiel der Groschen noch nicht im ersten Augenblick.
Beim ersten Mal hast du es ignoriert.
Nein, ich dachte, ja, warum nicht da? Also beim ersten Mal, ja, okay. Aber als ich es gesehen habe und ich dachte, ja, Lottental, ja, wahrscheinlich hast du da irgendwie ein Engagement hier oder sowas. Und dachte ich, ach so. Ja, warum hier? Weil ich hier tatsächlich Anfang des Studiums gewohnt habe, in einer WG über diesem Restaurant. Ich bin gerade erstaunt gewesen, als ich im Restaurant war. Also, dass es so renoviert ist und so kenne ich diesen Zustand nicht. Also, ich glaube, ich gehe mal hier irgendwann essen, was ich damals nicht gemacht hätte. Ja, ich habe in einem der Zimmern oben gewohnt für ein paar Monate. Und Hintergrund da wiederum ist, ich habe, als ich 1990 mich eingeschrieben habe, habe ich wenige Wochen später in der Mensa gesessen und einen Zettel gefunden, wo ein Impro-Kurs angeboten wurde von Gudrun Gerlach und Thea Lotzi. Ich kannte sie damals nicht, aber ne, ich dachte, irgendwas neben dem Maschinenbaustudium musst du Spannendes machen, um nicht komplett zu vertrocknen. Und fand Theater immer spannend, das habe ich an der Schule gemacht und Impro. Ich wusste nicht, was ich mir darunter vorstellen könnte. Habe ich also mitgemacht und lernte einige kennen, die anscheinend sehr, sehr sichtbar sich kannten. Also unter sich. Ich fragte mich, warum. Stellte sich heraus, sie wohnen alle in einer WG hier im Lottental. Der Pächter des Restaurants hatte damals die Zimmer untervermietet oben. Und sie kannten sich alle daher und kamen auf eine ähnliche Idee. Und hat sich ergeben, wenige Wochen später, dass ich einziehen durfte. Hier. Und hier wohnten wir, also ich mit denen kaum ein halbes Jahr und wir mussten wieder raus. Aber das ist eine andere Geschichte. Also haben wir auch wieder in einer anderen WG in Werne gewohnt, in Bochum. Aber wenn ich diesen Berg hier sehe, mit den Bäumen, wir sind sehr oft hier, das war der Weg, das ist der Weg irgendwie zu den geisteswissenschaftlichen Gebäuden irgendwie der Uni. Und das war ein beschwerlicher Weg.
So oder so.
So oder so. Also lustig, hier wieder zu sein, ja.
Und aus diesem Impro-Kurs sind dann mehr oder weniger die Hottenlotten entstanden.
Aus diesem
Impro-Kurs? Oder aus der WG. Oder ja, aus beidem.
Aus beidem. Also der Kurs hatte lange Bestand. Also ich glaube, Gudrun war es eher gewohnt, dass die Leute dann kamen und gingen. Ich meine sogar, Hennes Bender war in einem früheren Kurs gewesen.
Mhm.
Und der Ursprungsplan von Gudrun war es damals, ein Stück aufzuführen und improvisiert herzuleiten. Also sie wollte das Tarmcenter hoch nehmen, auf die Schippe nehmen. Also wirklich, sie war immer sehr sozialkritisch und hatte einige Einrichtungen hier in Bochum, fand sie nicht so toll und wollte damals Tarmcenter ja einfach ein bisschen auf die Schippe nehmen durch eine Darstellung. Das haben wir versucht, improvisatorisch herzuleiten, hat aber nicht so geklappt. Wir merkten, es wurde nicht so witzig und nicht so wirklich schön. Haben aber wenige Wochen später Imscherblut das erste Mal live gesehen.
Mhm.
Und wirklich damit das erste Mal Impro-Sport, Impro-Darstellungen auf der Bühne erlebt und ich war geflasht. Also das ist für mich immer noch so wirklich so ein Funke des Ganzen gewesen, wo ich dachte, wie zum Teufel kann man so gut sein? Und wie kann man so genial hergeleitete Szenen einfach aus dem Nichts herleiten und spielen und so witzig und so einfallsreich? Kann man das? Kann jeder das? Also für mich war das, ich war ein Jedermann damals. Also in meinen Augen dachte ich, okay, wenn ich das kann, kann es bestimmt jeder. Ja, und das war das Ziel. Das haben wir haben uns dann aufgemacht später, also daraufhin. Gudrun bekniet, bitte, wir möchten solche Spiele können. Und haben dann nach Keith Johnstons Anleitung, also wir hatten ein Buch von ihm, Spiele gespielt, Impro-Sportspiele, und das uns erarbeitet.
Mhm.
Ja. War noch nicht aufführungsreif. Aber das haben wir dann ein bisschen später, also 92 war die erste Vorstellung.
Im Tealozzi?
Im Tealozzi.
Hattet ihr das schon den Proberaum oder habt ihr noch bei Gudrun geprobt?
Wir haben bei Gudrun geprobt. Ich weiß nicht, wann ein Proberaum irgendwann unser Proberaum wurde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es war am Anfang geteilt. Sie hatte den Kurs bis 93, 94, glaube ich, geleitet. Ja, genau. Das war noch gemeinsame Proberaum, also ihr Proberaum. Und dann hat Knut uns irgendwann, Knut Kalbertod, hat sie uns vorgestellt und wurde unser Trainer.
Das ist schön. Knut ist auch so ein Name, der mir, ich habe schon mit einigen Leuten geredet, der immer wieder genannt wird. Es kommen so Namen, die poppen in den verschiedensten Zusammenhängen auf. Gudrun ist einer, Volker Bandelow ist einer aus Gelsenkirchen, so in Gründung Tealozzi, und Knut Kalbertod ist auch einer, der immer wieder kommt. Das ist immer sehr, sehr schön, diese Geschichte.
Ist immer im Bild, ja.
Und ihr hattet dann hattet ihr dann schon den Proberaum, der jetzt der Zuschauerraum ist vom Tealozzi? Oder?
Ich weiß nicht, wann wir den Raum übernommen haben. Das war wahrscheinlich kurz danach, 95, 96, kann ich mir vorstellen. Und irgendwann, also war das unser Proberaum, haben dafür, letztendlich dann bezahlt und das wurde dann wirklich Hottenlottenraum.
Das war nochmal für die Zuhörer, das war der Raum, wenn man jetzt das Tealozzi besucht und oben im Theater eine Vorstellung sich anschaut, muss man sich die Mittelwand dazu denken. Und rechts, wo jetzt die Zuschauerpodesterie ist, war ein ganz normaler Proberaum. Und links war das Theater nur um 90 Grad gedreht. Das heißt, wenn man zur Tür reingeht, links war das Publikum und man spielte quasi in die Tiefe.
Ich kann mich echt an diverse Shows in diesem Raum erinnern, auch wo noch Theaterraum wirklich so ganz klein war und alles sehr kompakt, aber irgendwie sehr intensiv.
Ja, ja.
Ja, also ja, das war wirklich. Das war auch eine sehr schöne Zeit. Also es ist eine andere Zeit als jetzt, muss man sagen. Aber auch sehr schön.
So, jetzt habt ihr den Proberaum Knut Kalbertod trainiert euch, beziehungsweise mit euch.
Ja. Damals, ja.
Damals, zu dem Zeitpunkt. Was passiert dann? Also wie regelmäßig habt ihr gespielt? Was habt ihr gespielt? Was habt ihr gerne gespielt? Und was war so, gab es vielleicht so Sachen, die probiert man mal aus, so Impro, da kann man ja echt viel mit machen. Und sagt dann, vielleicht machen wir mal was anderes.
Ich lache jetzt gerade, weil jetzt tatsächlich kommen jetzt diverse Erinnerungen auf. Also übrigens Anekdote, der Name Hottenlotten entstand erst wirklich 92 bei der ersten Aufführung. Wir hatten noch keinen Namen, wir mussten irgendwie uns einen Namen ausdenken, um uns zu bewerben, ne? Also beziehungsweise irgendwie dafür Werbung zu machen. Und ich glaube, also André und ich, André Winter ist meines Erachtens genauso mit Gründungsmitglied wie ich, wobei ich mich immer noch gegen diesen Namen oder diese Bezeichnung.
Warum?
Ja, weil Gründung, das ist so, also ich kenne ja einfach jemanden, der wirklich so eine Absicht hat mit einem großen Stock und sagt, hier, ne, und das, so fühle ich mich nicht, weil ich bin, glaube ich, einfach ein Übrigbleibsel einer Kernmannschaft, die damals war. Da kommen auch diverse Namen auf, wie Ulrike Schmitz oder Robert Dunkelmann oder Christiane Giese. Das sind für mich alles Gründungsmitglieder.
Einen von den dreien kenne ich eigentlich.
Aber ich, sagen wir so, ich habe mit am längsten überlebt. Tatsächlich ein bisschen länger als André. André kam später, 91, 92 dazu. Aber ja, wir sind die Dinosaurier. Ich war einer der jüngeren Dinosaurier, Steffi Kleinwegner, die kam dann ein bisschen später aus dem Kurs dazu. Ich schweife jetzt ab, Entschuldigung.
Ist kein Problem.
Und dieser Name, Hottenlotten, ich weiß, wir haben echt wirklich gebrainstormt. Und ich meine Jens Eiding wäre derjenige gewesen, der war auch damals Mitspieler und hat hier auch gewohnt in dem Haus, in einem der Zimmer, sagte, hey, ich hab's, die Hottenlotten. Wir hatten sehr viele Frauen in der Gruppe damals, also da war eher überwiegend der Frauenanteil. Mhm. Und ja, Hot, ne, heiße Frauen, heiße Lotten, ne, also vielleicht deswegen natürlich in Verbindung hier mit Lottental, dass der Name entstand. Also insofern, ich war auch nicht mega begeistert von Hottenlotten.
Was wäre dein Favorit gewesen? Über welche Gruppe, wenn du jetzt vehement deinen Namen durchgesetzt hast, über das Jubiläum, welcher Gruppe würden wir jetzt reden?
Tatsächlich? Ich fand den Namen immer noch Jahre später so ein bisschen mau und dachte, boah, ey, jetzt ist er kleben geblieben. Weiß ich nicht, ich wollte irgendwas Belangloseres. Also tatsächlich kam irgendwann Gurkenwasser hoch. Irgendwie beim Gurkenessen dachte ich, wie lustig wäre es, einfach irgendwas komplett Blödes, also was überhaupt nicht dazu passt, ne, was irgendwie so ein bisschen bescheidener ist, irgendwie sind nicht die Hottenlotten, sondern ja, wie gesagt, da kam Gurkenwasser hoch oder so, ich weiß, das wäre natürlich auch mit der Zeit blöd gewesen, aber
Ich wollte mal eine Gruppe Frühstücksbrettchen nennen.
Total schön.
Also sowas die ist auch vehement. Super.
Ja, genau.
Aber okay, Frühstücksbrettchen, okay.
Und ja, du fragtest, wie wir da aufgetreten sind, was haben wir da gemacht?
Also, ich glaube, ich möchte die Frage umformulieren.
Was denn?
Erste Show, 92.
Ja.
Erinnerst du dich noch dran? Wie war das? Was habt ihr gemacht? Was war gut und wie habt ihr euch hinterher gefühlt?
Also, wir waren natürlich aufgeregt bis zum geht nicht mehr. Ich weiß nicht, wer damals moderiert hat. Ich ahne, es war Gudrun, weil Knut war noch nicht im Bilde. Beziehungsweise noch nicht da. Und ich weiß noch, wie ich aussah. Ich hatte einen Zopf. Und wir waren alle so ein bisschen diese Öko-Alternativstudenten, würde ich mal sagen, ne? Wie Künstler halt mal sind, wenn sie jung sind. Und es war mega aufregend. Also wir hatten diese typischen, ich nenne sie mal so Partyspiele, Impro-Partyspiele, also parat. Alles schön vorbereitet natürlich. Wir wussten, wer welches Spiel spielt. Wir hatten die Reihenfolge festgelegt. Ne?
Es ist alles improvisiert.
Ich meine, natürlich das, was wir da gemacht haben auf der Bühne, war improvisiert. Klar. Das auf jeden Fall. Aber wirklich, wir waren Sicherheitsstruckis ohne Ende. Ne? Also von wegen wirklich, bitte lass uns das festlegen. Nicht, dass es da irgendwelche Peinlichkeiten gibt, dass niemand auf die Bühne geht. Ja, und dann gab es Vorlieben. Sie mochte das Spiel, ich mochte das Spiel. Ich hatte irgendwie jahrelang irgendwie den Vorzug immer bei Wachsen und Schrumpfen zu beginnen, irgendwie diese Einzelnummer am Anfang und dann zu Ende zu bringen. Also solche Dinge. Ich ich kann mich nur an einen Riesenball von Aufregung erinnern. Mhm. Und ja, unsere schlachsige, naive Art. Es war, glaube ich, lustig. Also wir dachten zumindest, die Zuschauer, den Zuschauern hat es gefallen. Danach wurde eine Regelmäßigkeit. Ich kann mich nicht mehr an die Regelmäßigkeit erinnern. Ich glaube, dann ein paar Monate später wieder eine Show. Wir haben wöchentlich geprobt. Wir proben seitdem wöchentlich. Ich glaube, damals war es montags, jetzt ist es donnerstags. Aber dann ja, war der Montagabend dann immer heilig und ja, dann haben wir Spiele ausprobiert, alles Mögliche, was man so machen kann aus diesem Keith Johnson Buch. Mhm. Ja. Und seitdem, irgendwann kam mir auf die Idee, es wäre lustig, immer ein Motto der Show zu entwickeln. Also irgendwie so eine Art kleines Vorspiel oder so. Und dann sind wir irgendwann aufgetreten. Ich glaube, es gibt eine Videoaufnahme dessen zu Mr. Bombastic von Shaggy. Mhm. Und kam irgendwie raus zu diesem Lied und hat eigentlich überhaupt, war total sinnfrei. Aber irgendwie war das lustig für uns. Ich glaube, die Zuschauer haben ein bisschen sich gefragt, warum. Weil es war nicht improvisiert, das war vorbereitet. Ja.
Dirt erzählte was von einem, hatte mir was Schönes erzählt von einem Goldfischglas mit einem Fisch drin und Walgesängen, die eingespielt wurden. So, das fand ich auch sehr, sehr arty. Also auf der Bühne steht halt dieses Glas und Walgesänge kommen, ja. Und so irgendwie sowas.
Ja. Wir hatten mal eine Weihnachtsshow, wo wir uns wie Krippentiere da hingestellt haben und irgendwie, also versuchten, ich habe das Weihnachtslied nicht mehr im Kopf, aber es war furchtbar. Also jedes Tier hat irgendwie einen Teil des Lieds nachgebildet, haben unsere Tiergeräusche gemacht und dachten, es wäre klar, was das wäre. Ich glaube, es war Stille Nacht und weiß ich nicht. Also die Zuschauer haben das definitiv nicht verstanden. Das war so einer dieser typischen Momente, wo wir alle von der Bühne abgingen. Also wir Hottenlotten und so, oh Gott. Also sowieso dieses oh Gott, ja, war typisch für uns. Wir gingen von der Bühne und oh, was haben wir uns dabei gedacht, ne? Und dann ging's los.
Okay, also ihr spielt regelmäßig Sachen, ihr macht das Keith Johnson Buch von
damals, ja.
Von Cover to Cover und so. Gab es einen Austausch, sag ich mal, mit Deutschlands Impro-Szene? Da gibt's ja noch andere, die das machen.
Ja, also wir haben damals, wir kannten damals natürlich Emscher Blut und aber der Rest der Welt war uns noch nicht so richtig bekannt. Wir kriegten natürlich mit, dass Impro-Matche gängig wären und haben versucht, andere Gruppen kennenzulernen, beziehungsweise da war natürlich, da muss ich überlegen, welche Reihenfolge das war. Natürlich Panas aus Gelsenkirchen und dann verließen sie mich, wen wir alles damals noch eingeladen haben und versuchten Impro-Matche dann zu spielen. Insofern, das war so ein Ding damals, dass wir diese Matche gerne gespielt haben gegen andere Gruppen, haben unsere Shows gemacht und das genügte uns. Es war auch ganz, ganz spannend so. Und dann später, also Ende der 90er, wir blieben natürlich die Hottenlotten, also wie man jetzt auch sieht, es ist, irgendwie hatte das Bestand, wurde das aufregend. Also dann haben wir im Prinzip mehr so andere, noch weitere Gruppen aus, also durch Knut Galbert und haben wir tatsächlich mehr Gruppen kennengelernt, zu uns eingeladen oder sind zu denen hingefahren und haben gespielt. Oder hatten überhaupt so auswärts Auftritte bei anderen, in anderen Einrichtungen. Knut war super. Also der, irgendwie kannte er sich in dem Ruhrgebiet aus und hat uns das alles verschafft. Wir hatten sogar, ich weiß noch, auf so eine Sportmesse, Event und Sportmesse in Essen, haben wir versucht, einen Impro-Stand aufrechtzuerhalten. Also irgendwie, wir hatten keine Ahnung, wie man das am besten macht, aber haben versucht, dort letztendlich die Leute dafür zu begeistern. Das war überhaupt nicht möglich. Das ist etwas, das kannst du bei solchen Veranstaltungen überhaupt einem nicht klar machen. Die gucken sich dann, nicken, lachen und gehen weiter. Und genauso wie Bochum Total, da waren wir ein paar Mal vertreten. Genauso schwierig. Laufpublikum ist beim Impro tödlich. Das kannst du halt nicht machen. Also, oder Pellensen, glaube ich, wo auch immer das ist jetzt. Wenn man das irgendwie, da war das so eine 200 Kilometer Fahrt oder 300 Kilometer Richtung Süden. Da haben wir auch versucht, auf so eine Open-Air-Bühne unter Musikgruppen Impro zu spielen. Und wer kam nach vorne? Natürlich die Kinder. Und haben uns da jeden Mist so als Vorschlag gegeben. Spielt mal einen Huhn! Und so. Ja, okay. Ich glaube, die Eltern waren froh, dass die Kinder im Prinzip beschäftigt waren, aber mehr haben wir nicht da gekriegt.
Hallo, Impro-Theater, Kinderbetreuung.
Ja, wurde es oft. Also, ach ja, also da hatte man schon echt, natürlich echt einige Peinlichkeiten, aber auch damit Erfahrungen gewonnen. Was kommt denn an, was kommt nicht an? Und wurden immer ein bisschen mutiger. Haben auch eine Tour gemacht, verschiedene Improgruppen im Süden, also Süden Deutschlands gemacht. Das war, oh Gott, 98. Das war immer sehr spannend. Das war wirklich cool, halt mit verschiedenen Gruppen da jeden Tag dann zu spielen. Und da gab es eine Meisterschaft 2000, wo wir uns da stark engagiert haben und dann auch mehr Gruppen kennengelernt haben. Also es wurde immer mehr und mehr, muss man sagen. Und dann wurde man erwachsen. Mhm. Irgendwie, glaube ich.
Oh Gott, was ist dann passiert?
Also natürlich gingen die diversen Personen, also über die Jahre dann in verschiedene Richtungen. Ja, Job, Familie, weggezogen, was auch immer. Diese Person haben wir jetzt versucht auch einzuladen, aber dazu kommen wir nachher. Und ja, dann merkst du, der Ernst des Lebens kommt. Also, das heißt, wir hatten weniger Zeit, haben aber trotzdem versucht, dieses Impro-Ding, nenne ich mal, ne? Also dieses Phänomen Impro weiterhin aufrechtzuerhalten. Das ging auch. Manchmal stand das auch sogar im Weg. Ich glaube, ich wäre beruflich sogar weiter, wenn es Hottentotten nicht gegeben hätte. Da habe ich, oder haben wir alle sehr viel Zeit aufgewandt und gemerkt, es gibt einfach etwas Spannenderes neben dem Beruf oder neben dem Ernst des Lebens, was auch spannend sein kann und wo man sehr viel Energie und Herzblut einstecken kann.
Aber es ging dann irgendwann darum zu sagen, okay, wovon lebe ich denn?
Wovon lebe ich, genau. Und das war so ein Scheidepunkt. Da hast du wirklich gemerkt, aha, guck mal, da wollen einige von uns sogar von leben. Mhm. Und da, ich glaube, das hat uns weitergebracht. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir irgendwann Knut, ich sag mal jetzt ganz, ganz keck, verloren haben. Ich glaube, er hatte die Vorstellung, mit den Hottentotten mehr zu machen. Mhm. Ende der 90er. Und da waren wir noch nicht so weit. Beziehungsweise da waren wir alle nicht einhellig der Meinung, wir möchten das alle machen. Ich glaube, wir hätten es machen können. Ich glaube, wenn er jetzt, oder wenn wir alle jetzt den Zusammenschluss, Schulterschluss gehabt hätten, ja, wir werden jetzt eine professionelle, was auch immer das heißt, Impro-Gruppe, hätten wir da vieles machen können. Ob das so ein Unternehmenstheater ist oder vielleicht wären wir wesentlich mehr unterwegs gewesen. Ich glaube, das hätte er mit uns gemacht. Ach, der hat diverses wirklich versucht mit uns. Auch in Bochum. Wie heißt es denn da? Dieses direkt neben dem Bermuda-Dreieck. Was ein bisschen, ja, genau. Wir hatten dort auch einen Auftritt. Also schon sehr lustig, wenn ich so zurückblicke, was er alles auf die Beine versucht hat aufzustellen. Er alleine und mit uns. Ja, und ich glaube, wir haben ihn ein bisschen enttäuscht. Also, oder er hatte einfach größere... Ja, frag mal bitte, weil ich glaube, er wird das ähnlich bestätigen, dass er sagt, oh, das hätte was werden können.
Bedauerst du, dass es nicht so geworden ist?
Ein Teil von mir bedauert das. Also ich glaube, die Ideen waren groß damals. Also ich hätte mir alles möglich vorstellen können. Also ich habe mir vorgestellt, wie wir ein riesen Theater aufbauen, nur Impro und was weiß ich, da Ableger haben und Fernsehshows und sowas. Also ich habe das Ganze als so unterhaltsam gesehen und dachte, Impro kann nicht irgendwie so ein kleines Bühnending bleiben. Man könnte da bestimmt ein Imperium drauf aufbauen, bestehend aus Unternehmenstheater, alles hätte Impro werden können in meiner Vorstellung oder unserer Vorstellung damals. Und manchmal ist es auch nur eine Phase. Also der Ernst des Lebens holt einen ein. Man möchte auch Geld verdienen. Oder manche möchten Geld verdienen. Oder manche möchten großes Geld verdienen oder ernsthaftes Geld verdienen, wie man das auch immer bezeichnet.
Ich hätte gerne ernsthaftes
Geld. Ja, also man hat doch... oder das
Sicherheit.
Sicherheit. Ich kann für mich sagen, das war so ein bisschen so mein Fluch, dass ich halt auch, ja, doch Sicherheit im Hinterkopf hatte. Und Sicherheit sah ich wiederum nicht im Impro. Ich hatte, jetzt rede ich nur von mir, aber ich glaube, jeder kann aus den Hotnotten kann sich damit identifizieren, wie dieser Spagat dann zustande kam. So ein Spagat, der sich über mehrere Jahre abzeichnete bei den verschiedenen Mitgliedern. Und ein Teil von uns hat das wesentlich intensiver und professioneller verfolgt als ein anderer Teil. Mhm. Ich wurde tatsächlich dann von der Sicherheit verführt.
Gab es so einen Punkt, wo du dich entscheiden musstest? Also so ganz klar, mache ich jetzt das und gehe den Weg und das andere ist vielleicht mal was Privates für mich, für meinen Alltag. Oder ich, Gott, wie sage ich es pathetisch, ich werde jetzt Künstler.
Ja, das gab's. Tatsächlich, also es war nicht ein entscheidender Tag oder ein Augenblick, aber ich würde sagen, es gab ein, zwei Jahre, wo sich das herausstellte. Ich hatte ein paar Niederlagen, wo ich damals gearbeitet hatte. Und jetzt übrigens, wer jetzt zuhört, wird es wissen, und wer mich kennt, wo ich jetzt wieder oder immer noch bin.
Du musst keinen Namen nennen, aber in welcher Branche?
Bei einer Bank.
Du hast Maschinenbau studiert, warst Impro-Schauspieler und Schauspieler.
Bauingenieurwesen habe ich dann aus Maschinenbau gemacht. Also deswegen sage ich, also ich glaube, wenn ich mich auf ein Studium damals hätte konzentrieren können und nicht solche Sperenzien und Spaß hatte, Spaß war Impro sowieso, nicht so abgelenkt worden wäre durch Theater und sowas, ich glaube, dann hätte ich das alles wesentlich schneller durchgezogen und wesentlich schneller zum Berufsanfang kommen können und nicht irgendwie jahrelang dann irgendwie so beim Studium halb gedümpelt und versucht, die Prüfungen doch zu schaffen. Ich habe übrigens geschafft, also ich habe mein Diplom im Bauingenieurwesen und habe damals interessanterweise bei einer Bank angefangen, weil es sich so ergeben hat. Und da ging es immer noch los, dass ich dachte, ich könnte noch das mit beidem schaffen. Also irgendwie professionell mit Impro werden und immer noch die Sicherheit eines Jobs in einer, ich sag mal quasi, sicheren Branche da zu arbeiten. Das ging eine Zeit lang, aber du merkst, du musst irgendwie schon einen Großteil deiner Zeit irgendwo hin investieren. Ja? Und es ging nicht so, dass man sagen konnte, okay, mit Impro, da kannst du mehr und mehr machen. Das wurde bei mir zum Beispiel begrenzt. Ich glaube, das war auch einer dieser Scheidewege, irgendwie, wo dann der Rest oder ein gewisser Teil der Hottenlocken gesagt hat, nee, wir machen uns damit beruflich professionell und verdienen unser Geld damit. Und ich würde sagen, ja, 2001, 2002 war definitiv so die Zeit, wo ich da echt ernsthaft überlegt habe, schmeiß mal berufliche Absichten hin und werde doch mal professionell im Theaterwesen, im Impro. Ja, kam doch anders. Also, ich glaube, ich hatte nicht den Mut. Einfach. Ich bewundere andere, die das gemacht haben. Also die anderen, die das gemacht haben. Ist die Frage, was jetzt richtig gewesen wäre. Ich glaube, ich habe den richtigen, also meine Natur irgendwie ist immer noch auf Sicherheit gebaut und ja, so eine auch so materielle, finanzielle Sicherheit. Und ich glaube, tatsächlich wäre ich zu nervös geworden mit der Zeit.
Ja. Jetzt haben ja die Hottenlotten.
Ja.
Neben den Matchen und kurzen Shows und so. Ich meine, es gab ja immer so eine Art künstlerischen Rahmen, mehr oder weniger, durch diese Vorspiele, wie du es gerade gesagt hast.
Ja.
Ne? Das dann teilweise auch, sag ich mal, die Betonung bei Impro-Theater auch ein bisschen auf Theater lag. Es ist jetzt nicht einfach irgendwie, ne? Es ist ein Theaterabend. Die Leute gehen ja los, genau, kaufen sich eine Eintrittskarte und erleben einen Abend im Theater.
Mhm.
So. Und dann gab es ja auch irgendwann abendfüllende Sachen.
Ja.
So Langform,
ja,
okay, neue Formate, die entwickelt worden sind. Also so, wo den Abend eine Geschichte improvisiert wurde.
Ja, genau. Wir wollten mehr. Wir wollten die Herausforderung annehmen, was kann man über diese ich sag sie, das sind für mich diese Papi-Spiele, ne? Also diese typischen Impro-Kurz-Szenen, irgendwann werden sie natürlich auch langweilig, weil man doch irgendwo, ich will nicht sagen das gleiche spielt, aber ähnliche Dinge spielt. Wir haben nie, also das muss ich wirklich sagen, haben nie das gleiche versucht zu spielen. Also wenn es mal geklappt hat, dass wir gesagt haben, hey, das hat bei dem einen Abend geklappt, dass uns die gleiche Geschichte, gleiche Anlage gespielt. Also das ist ja auch langweilig, das wird auch nie gut. Das hat man bei Proben manchmal auch gemerkt. Da haben wir uns tatsächlich diese Herausforderung angenommen, Langformspiele, also Langformformate mal anzugucken. Haben auch für die deutschen Meisterschaften sowas entwickelt. Ich glaube, das ist das Erste, was wir damals entwickelt haben, war X Degrees. Das heißt, wir entwickelt. Das sind natürlich alles so Abwandlungen von anderen Dingen, die man gesehen hat. Und da war die Idee, dass eine Geschichte oder das mehrere, ich glaube, ich bräuchte andere hier, um das wirklich hinzukriegen. Also mein Gedächtnis ist jetzt gerade schlecht, was das genau war. Aber wir haben versucht verschiedene Anfangsszenen parallel laufen zu lassen über den Abend und dann irgendwie zusammen zu verbinden. Also sprich, dass sie alle was miteinander zu tun hatten zum Schluss hin. Und deswegen ist X Degrees, ne, jeder kennt jeden irgendwie am Ende und dass man darüber Langform. Das war auch gut. Hat uns, glaube ich, nicht genug gereizt, dass wir das wirklich beibehalten haben als Langformformat. Aber was uns immer gereizt hat, oder schon sehr früh, war Krimi. Mhm. Wo wir uns immer gefragt haben, geht es denn eigentlich ein Krimi als Langformformat zu entwickeln? Auch jahrelang versucht, aber irgendwie, irgendwann hat es dann endlich gefunkt. Axel Schönenberg hatte ein paar Ideen für, also wie man das machen könnte. Und wir haben das über ein paar Monate dann entwickelt. Und ich meine 2001, 2002 Mordart dann, also hieß es dann, auf die Bühne gebracht. Und das war schön. Das hat echt Spaß gemacht. Es muss 2001 gewesen sein. Ich weiß, wir haben beim 10-jährigen Jubiläum das auch gespielt. Und wir waren tierisch nervös. Ne? Also das war wirklich, das war eine ganz andere Nummer. Also wirklich einen ganzen Abend mit einer langen Form dann, also mit einer Geschichte, die trägt und die war sehr strukturiert auch. Also obwohl improvisiert, wusste man ganz genau, okay, diese Struktur müssen wir beibehalten und das ist so unsere innere Regie im Prinzip. Was muss jetzt kommen, damit das Ganze nicht komplett in sich zusammenfällt? Ja, und damit auch Mordart.
Mordart ist gewissermaßen letztendlich die improvisierte Fassung eines Tatortes, wenn man so will. Es gibt Mord.
Genau.
Es gibt Polizei, es gibt einen Ermittler und drei Verdächtige, die es gewesen sein könnten. Mhm. Es wird vorher durch ein geheimes Losverfahren bestimmt, wer der Mörder ist.
Genau.
Es weiß nur der Mörder selbst, dass er es ist. Die anderen wissen jeweils nur, dass sie es nicht sind, aber genau. Einer der beiden anderen könnte es sein. Und dann geht's halt los, die Ermittlung.
Die Ermittlung.
Improvisiert im Rahmen, der vorher halt gegeben wurde.
Genau.
Gibt es dann auch sehr viel Input vom Publikum.
Richtig, die dürfen die Charaktere teilweise gestalten oder vornehmlich das Opfer wird ausgestattet vom Publikum. Und das hat lange getragen. Das war tatsächlich, Mordart wurde irgendwann, weil wir irgendwann einen riesen, also gefühlt Fanclub hatten, also ähnliche Gesichter dann immer zu den Mordart-Aufführungen und es war mit am besten verkauft, wurden wir zu einer Mordart-Krimi-Gruppe, hatte ich das Gefühl. Also das heißt, jede zweite Show war dann Mordart.
Dann gab es noch sowas wie Kolbenfresser. Was war das?
Ja, das ist auch eine dieser Langform-Dinge. Ich muss mich auch an die Zeit erinnern. Ich glaube, es war auch Anfang der 2000er. Da war die Geschichte, im Prinzip war das eine Dreierkonstellation und ein Held, der auch ausgestattet wurde, stand vor einer Entscheidung letztendlich in seinem Leben. Wahrscheinlich ähnlich, wie die Hottenlotten davor standen. Ne? Gehe ich
oder ich,
also ich hatte meinen eigenen Kolbenfresser und ich glaube, aber andere auch von den Hottenlotten. Das war nicht so einfach. Bleibe ich in meiner Routine? Die Routine wurde gezeigt, ne? Für denjenigen in seinem Alltag, ne? Vielleicht ja, seinen Beruf oder halt die Liebe seines Lebens, ne, verheiratet, wie auch immer. Und dann kam das Reiz, der Reiz irgendwie einer anderen Situation, einen anderen Weg zu nehmen, sei es, und das wurde vom Publikum tatsächlich auch mit ausgestattet. Was war dieser Traum oder was war denn dieses Verlockende, was den Held dann dazu brachte, wirklich nachzudenken, welchen Weg wählt er denn? Bleibt er in seiner Routine, in seiner geliebten oder seiner alltäglichen Routine, die er aufgebaut hat? Oder geht er diesen abenteuerlichen Weg, welcher auch immer der ist oder wie absurd er auch immer war? Und das war die Spannung des Abends natürlich. Ne? Was entscheidet der?
Ja. Spielst du lieber kurze Sachen oder so lange? Wenn man das überhaupt sagen kann.
Ah, wenn man das überhaupt
sagen kann. Aber die klassische Beatles- oder Stones-Frage,
ja,
muss ich jetzt entscheiden.
Ich glaube, das ist eine Phasensache. Also irgendwann tatsächlich, haben wir es nie geschafft, immer eine gute Mischung einzubringen. Ich hatte das Gefühl, entweder haben wir zu oft oder zu viel hintereinander diese kurzen Sachen in Shows gespielt oder dann irgendwann, haben wir gesagt, nee, wir machen nur noch diese Langform-Dinge. Ich glaube, die Mischung macht es. Langsam kriegen wir das, glaube ich, raus. Also mehr und mehr, also das gut zu mischen. Ich spiele inzwischen wieder kurze Sachen gerne. Lange Zeit haben mich diese Langform-Formate einfach so total gereizt, weil du konntest damit auch einen Charakter entwickeln. Also du konntest damit, du wolltest nicht nur 5 Minuten oder 10 Minuten irgendwas von einem witzigen Charakter auf der Bühne, der dann sozusagen wieder weg war. Du hattest den ganzen Abend was davon. Und das finde ich immer noch sehr spannend, innerhalb von 1,5-2 Stunden so jemanden zu entwickeln und mehr und mehr Nuancen zu geben und Charaktereigenschaften und zu gucken, wie entscheidet er sich oder was macht er denn in diversen Situationen. Und natürlich, ja, diese Herausforderung, das ist schon nicht einfach, halt eine Geschichte über so lange Zeit improvisiert miteinander zu gestalten. Da muss man gut aufeinander abgestimmt sein, dass man auch die Richtung weiß und dass man auch dieses Gemeinsame auch zu einem Geschichtsende, zu einem guten Ende dann bringt. Mhm. Also ich habe keine Präferenzen. Im Moment ist es kurz, aber ich spiele auch gerne die Langform immer noch.
Jetzt sind es 25 Jahre Hottenlotten. Mhm. Und also ich weiß ja, ne, es fing mit einer WG an. Bei dir ging es ja auch mit diversen WGs dann weiter, wo, sag ich mal,
ja,
die Hottenlotten in irgendeiner Form einen recht großen Platz in deinem Leben einnahmen.
Ja, richtig.
Man geht nach der Probe nach Hause, ich stelle mir so vor, hatte künstlerische Differenzen, sag ich mal, und dann ist man zu Hause und kocht.
Ja.
Hat das immer geklappt?
Ja, da gab es verschiedene Stationen natürlich. Also muss man echt sagen. Also ich, das ist richtig. Später gab es auch WG-Situationen. Ja, ob das nun mit André Dinter war oder mit Christiane Giese und jetzt Donna und Anja Walzer. Und das hat zum größten Teil hat das schon geklappt. Natürlich gab es auch künstlerische Differenzen, wie du sie so schön genannt hast. Und auch da gab es immer wieder verschiedene Vorstellungen, ne? Welchen Weg wollen wir gehen. Da wurde lange philosophiert auch tatsächlich. Das machte einen Großteil dieser unseres eigenen Kolbenfressers aus. Wie sollte das denn aussehen? Was wäre denn richtig und was man so gerne mag? Ich würde sagen schon. Also diese WG-Situationen fand ich durchweg genial. Natürlich muss irgendwann eine gute Sache enden. Und auch da kamen ja auch andere Lebensentscheidungen und Wege irgendwie auf, weswegen diese WGs dann halt irgendwann nicht mehr waren. Ob die Liebe des Lebens oder beruflich oder beides dazu beitrug. Aber das war schon schön. Und wir wurden uns nicht da langweilig. Also es war nicht so, dass man irgendwie von diesen Proben zurückkam und dachte und jetzt bist du halt in meinem Wohnzimmer oder in meiner Küche. Sondern das war irgendwie, das hat jung gehalten. Das schon. Also man hatte das Gefühl irgendwie, dass das Studentenleben oder halt dieses nicht alles ernst nehmen irgendwie damit verlängert wurde auf eine sehr schöne Art und Weise.
Hm. Kurz zusammengefasst, wie haben sich die Hottentotten in 25 Jahren verändert?
Ach, wie haben sie sich verändert? Also, ob nun eine Dörte Engelhardt nach Berlin zog oder ein Mike Bors einfach gemerkt hat, okay, der hat einfach keine Zeit mehr und sein Beruf als E-Techniker sich dem widmen möchte, oder ein Holger Pfleging, um seinem Traum, wirklich seinen echten Traum als Comiczeichner dem nachzugehen, nach Hamburg zog. Ich habe sehr viele Gesichter im Kopf, die dabei waren und wirklich Stammmitglieder waren. Andere kamen und gingen, weil sie gemerkt haben, das ist viel zu viel Aufwand oder hatten kein Talent oder nicht genügend Talent. Wobei ich bin der Meinung, tatsächlich immer noch jeder kann Impro spielen. Man muss es einfach nur hart genug versuchen und Spaß dabei haben. Das ist der große Faktor, wirklich Spaß dabei haben. Wir sind inzwischen immer noch, ich sprach ja von den Kernmitgliedern, ob nun André Dinter oder Stephanie Kleinwegner und ich, sind noch dabei. Ich sprach auch von Ablegergruppen. Tatsächlich hatte Anja Walzer damals auch eine Gruppe, die Freischwimmer, als Ablegergruppe, und
hatte sie hat sie trainiert, ne?
Sie hat sie trainiert, genau.
War der Knut für die Freischwimmer gewissermaßen, oder?
Ja, genau.
Okay.
Und da hatten wir das Glück, zwischen Monika Gornick und Thorsten Simon dann irgendwann auch bei uns zu haben, weil auch die Freischwimmer haben sich entwickelt. Ich glaube, in vielleicht einer etwas kürzer gefassten Form, die Hottentottenleiden mitgenommen haben, also miterlebt haben, auch da verschiedene Wege, verschiedene Interessen. Manche wollten nicht so, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht so oft auftreten. Ja, und so natürlich bestimmt wie bei den Beatles auch, ne? Also künstlerische Differenzen. Und auch da über die Jahre, ne, so die in diverse Richtungen, und teilweise machen sie noch Impro, ob das nun Dörte ist oder Anja. André hat sich da professionalisiert, aber ist uns treu geblieben. Also das bewundere ich immer noch, dass er das schafft, beides noch hinzukriegen. Also ich sehe die Hottentotten als Profigruppe, aber immer noch als Hobbygruppe. Also wir machen nicht wahnsinnig viel Geld damit und könnten nicht davon leben. Er schafft es noch nebenher durch Kurse und diverse andere professionelle Auftritte, das irgendwie hinzukriegen. Also echt bewundernswert, finde ich echt toll. Er ist sehr viel mit Tialozzi beschäftigt. Also ja, er hat eine bunte Mischung daraus, und Gott sei Dank ich finde, er ist eigentlich so Papa der Gruppe. Ich bin irgendwie Dinosaurier der Gruppe, aber er ist wirklich derjenige, der mit seiner Seele im Prinzip alles zusammengehalten hat. Und weiß ich nicht. Man kann sich immer auf André verlassen.
Wenn du, Steffi und André,
ja,
wenn ihr nicht mehr dabei seid, war's das dann mit den Hottentotten?
Oh, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht.
Gibt's Ideen zur Nachwuchsförderung? Weil du hast ja gesagt, André gibt Kurse zum Beispiel. Und
genau.
So. Und,
er gibt Kurse, ich sehe auch, dass, ich meine, wenn ich die Leute sehe, die bei ihm da mitmachen, sehe ich auch diverse Talente. Ich meine, wir haben nicht mehr den Zugang zu den Studenten, merke ich. Und das macht auch viel aus. Die Studenten, die hatten, genauso wie wir auch waren, irgendwie sehr viel Energie und Lust. Okay, jetzt sind wir mal älter, ne? Also ich meine, ne, angenommen, es wäre jetzt ein Kind geboren, wie zu der Hottentotten-Gründung. Mein Gott, ja, 25 Jahre alt. Witzigerweise haben wir Nick dabei bei uns, Hottentotten. Der ist 24, glaube ich. Also sogar noch jünger. Ne? Also teilweise tue ich manchmal so, als wäre er so entstanden irgendwie aus dem Gedanken heraus in Bielefeld, als die Hottentotten gegründet worden, dass irgendwann zu uns gekommen per Schicksal. Unsere Zugänge sind nicht mehr so jung wie früher, also über die Uni und so. Und da merkt man auch, die Leute, die bei solchen Improkursen mitmachen, die machen es mehr so als Hobby als Nebenbeschäftigung oder Nebenauflockerung, auch neben dem Beruf. Ich glaube, ich sehe da, die Tendenz ist bei den jüngeren Gruppen, dass sie vielleicht ernsthafter werden. Wir schaffen es immer noch, Leute zu uns zu kriegen über diverse Wege, ob das nun Eva ist oder Nick und Nina, die dazugekommen sind, aus ganz unterschiedlichen Richtungen oder haben uns angeschrieben, weil sie uns gefunden haben, weil sie gehört haben, dass wir in Bochum so lange tätig sind. Und ja, dann kriegst du halt diese Leute und die bleiben dann haften. Und ich hoffe, also, was könnte denn eine Situation sein, warum André, Steffi und ich nicht mehr sind? Ob wir keine Lust mehr haben oder ob irgendwie auch irgend so ein Schicksal wieder auch, ne, uns widerfährt, dass wir wegziehen oder was weiß ich. Ich hoffe, dass der Geist irgendwie oder die Energie so groß ist, also dass Ace der Hottentotten im Prinzip trotzdem alles aufrechterhält und egal wer uns, ja, wollen wir es nicht hoffen, wegfällt, dass es weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es angenommen sogar wir drei würden verschwinden in einem Flugzeugunfall, wo wir dann auf dem Weg
oder
sind zu einem
nach Bayern,
oder wir ziehen nach Bayern, genau.
Ja. Gleich, also
nicht das Tragischste, aber ich glaube, ich hoffe, dass das man trotzdem sagen würde, oder die übrigen Mitglieder sagen würden, nee, das ist so geil, das soll einfach weiter bestehen bleiben. Und das hängt, ich finde, viel mit Tealozzi zusammen. Auch Tealozzi ist wirklich die Geburtsstätte der Hottentotten. Das bleibt Tealozzi auch. Also ich möchte gar nicht drüber nachdenken, wenn wir irgendwann mal und da, ne, also wer weiß, was in die Ecke irgendwann mal kommen könnte, da nicht mehr auftreten dürfen oder proben dürfen. Ich glaube dann, das könnte vielleicht ein großes Ding sein, warum die Hottentotten nicht mehr Hottentotten sind, sondern keine Ahnung, dass es irgendeine andere Richtung gibt. Aber ich glaube, solange es Hottentotten gibt und ja, wir Hottentotten an sich, die einzelnen Charaktere dabei und ich glaube dann, ich drück mir die Daumen, also das ist einfach immer noch eins der schönsten Dinge in meinem Leben, muss ich sagen. Die letzten 25 oder 27 Jahre, wenn man alles wirklich zusammen betrachtet, so einen Bestand und so lebensverändernde Ausmaße gehabt, muss ich sagen, Prägungen, dass ich mir das nicht wegdenken kann.
Das ist aber ein gutes Stichwort. Ich habe ja schon gefragt, wie haben die Hottentotten sich verändert in den 25 Jahren? Jetzt frage ich mal, wie haben die Hottentotten dich persönlich verändert?
Oh.
Wärst du jemand anders, wenn es das nicht gäbe? Und also inwiefern haben die dich geprägt?
Ich glaube, sagen zu können, Impro und die Hottentotten, wenn man das als Gemeinschaft mal sieht, als Paket, das hat mich alles wesentlich mutiger gemacht im Leben. Mhm. Und auch gezeigt, dass nichts geradlinig ist. Also ich meine, eine Impro-Szene, eine Impro-Show ist nie geradlinig. Ne? Du weißt einfach nicht, was für Geschenke du da bekommst auf der Bühne in der Form von Ideen und Anregungen. Und so sehe ich philosophisch, wenn ich jetzt philosophisch werden wollte, das Leben auch. Es kommen einfach immer andere Dinge um die Ecke, mit denen du nicht rechnen kannst. Man verändert sich selbst. Ne? Also der Charakter auf der Bühne ändert sich und der Charakter in dem eigenen Kopf, ne, im echten Leben ändert sich mit der Zeit. Und das hat mir die Improbühne wirklich gezeigt, dass egal was für eine Lebenssituation kommt, du hast die Möglichkeit, diese zu gestalten. Um Dinge anzugehen und auf Menschen offen zuzugehen. Du musst offen sein für so etwas. Also wenn du Impro machst, du musst offen für Ideen sein. Und du musst ich persönlich, hilft es einem wirklich, offen für alles Mögliche im Leben auch zu sein. Und egal wie schlecht oder schlimm, ne, das Leben droht zu werden, kannst du das Beste daraus machen. Das ist meine ernsthafte Vorstellung des Lebens, also dass das geht. Insofern wirklich hat Impro mich da sehr stark geprägt in diese positive Richtung. Negativ wäre vielleicht, dass manchmal wird einem was etwas schneller langweilig, als wenn man konsequent irgendeinem Weg, also das weiß ich, angenommen, ich wäre jetzt Bauingenieur, also von Anfang an gewesen, ohne die Hottentotten. Vielleicht hat Impro auch dazu geführt, dass ich schnell nach was Neuem suche, also was heißt suche, aber erwarte, dass das was Neues in mein Leben kommt und was Aufregendes auch wieder kommt. Ne? Das
ein Veränderungs-Junkie?
Ein Veränderungs-Junkie?
Ja, ich glaub, Junkie ist irgendwie negativ konnotiert.
Naja, aber es kommt schon hin. Ich glaube, viele, die mich kennen oder gut kennen aus meinem Leben, würden sagen, ach Dorian, ja.
Dorian wird hibbelig.
Ne? 2 Jahre, ja, okay. Ne? Du brauchst irgendwie eine Veränderung. Nicht umsonst bin ich so oft umgezogen in meinem Leben.
Wie oft bist du umgezogen?
Haha, ich glaube, ich habe das neulich zusammengezählt. Es ist definitiv zweistellig. Es ist noch nicht im 20er-Bereich, aber irgendwie, ich würde schon sagen, 13 Mal bin ich in meinem Leben schon, ja, irgendwo zwischen 11 und 13 Mal war ich da angekommen. Ja. Ja, der andere gucken mich an, von wegen, wie kannst du nochmal irgendwie so überhaupt an so einen Umzug denken? Und das ist für mich so
inzwischen. Wird mal so wieder normal. Zeit, Leute.
Wird mal wieder Zeit. Neue Wohnung, neue Gestaltung, ne? Ja. Ja, Veränderungsjunkie, das ist ein schönes Wort. Ich glaube, viele würden das unterstreichen.
Hm. 25 Jahre Hortenblocken. Ja. Werdet ihr das feiern? Das ist eine rhetorische Frage. Ich weiß nicht, dass ihr das tut. Und zwar in nicht allzu ferner Zeit.
Klar, wir haben uns jetzt nach dem, also wirklich halt eine Zeit nach dem Sommer ausgesucht. Genau genommen, wenn wir jetzt 25 jetzt wirklich diesen einen Auftritt in 92 jetzt wirklich wahrgenommen hätten und gesagt hätten, das muss jetzt auf Tag oder Monat genau, hätten wir das im Februar machen müssen. Mhm. Jetzt ist es September geworden. Warum? Weil die Hottenlotten manchmal träge sind, aber auch weil uns ein sehr guter alter Freund, alt im Sinne von, wir kennen ihn sehr lange, besucht, Doug Nunn aus Mendocino. Mhm. Er kommt regelmäßig zu uns, aber auch besucht andere Gruppen in Deutschland und in Europa, muss man sagen. Super toller Typ, toller Trainer. Und hat uns wirklich seit 97, 98 begleitet, dass wir ihn immer wieder da hatten, der uns ganz tolle neue Ideen mitgebracht hat mit seiner, ja, einfach ansteckenden, guten Launeart und sehr positiven Art. Also für ihn gibt's nichts Schlechtes und deswegen macht's so viel Spaß. Er besucht uns, macht einen 2-tägigen Workshop und das ist jetzt am 22. und 23. September. Und abends gibt's dann eine Show jeweils. Am Freitag, dem 22. werden die Hottenlotten auftreten unter der Anleitung von Doug Nunn. Mhm. Er macht Mod und Regie und wir lassen uns gerne von ihm da leiten. Mhm. In so einer internen Show, sage ich mal. Warum sage ich intern? Weil natürlich sind Zuschauer gerne eingeladen. also intern, aber da sind die Hottenlotten unter sich. Am 23. sieht es anders aus. Da wollten wir natürlich Gäste haben, unsere alten Freunde und ehemaligen Mitglieder. Oder das stimmt auch nicht, weil Ruth Hammelrath hat mal gesagt, also auch Hottenlotte und irgendwie ständige Hottenlotte, auch wenn sie regelmäßig mitspielt. Einmal Hottenlotte, immer Hottenlotte, hat sie mal gesagt. Und das stimmt auch. Ich finde, das passt einfach. Ne? Auch selbst die nicht oder lange nicht mehr mitgespielt haben, die sind für mich immer noch die Hottenlotten. Die haben wir eingeladen.
Hustle. Okay.
Aber die sind für mich immer noch die Hottenlotten. Die kommen. Wir waren ein bisschen später mit manchen Einladungen, aber wir kriegen schon einige zurück.
Cool.
Also Knut Kalbertod kommt, Holger Pflegen kommt, also diverse andere Namen. Ich will nicht alle durchgehen, ob ich das überhaupt mein Gedächtnis irgendwie so damit hinkriege. Und werden am 23. an dem Samstag ein Maestro spielen. Also sprich...
Mensch, Dorian, was ist ein Maestro?
Mensch, Philipp, ich erzähle es dir gerne. Das ist wie so eine Art Turnier anhand von verschiedenen Szenen, wo die mitspielen. Das kann bis zu 12, 13, 14 sein, je nachdem, wie lange man den Abend und wie schnell man den Abend durchspielen möchte. Wo sie dann zusammengewürfelt werden zu verschiedenen, ja, ich sag mal, Kleinstgruppen für Szenen und Zuschauer und Jury dürfen dann bewerten, also wie gut diese Szenen waren und die natürlich mit den meisten Punkten kommen in der nächsten Runde weiter und so weiter. Also dann gibt's,
am Ende ist einer übrig.
Es gibt einen Maestro, einen Gewinner des Abends.
Okay.
Gucken, was er gewinnt oder sie gewinnt. Das wird dann halt an dem Abend dann präsentiert.
Aber der wahre Gewinner ist natürlich der Zuschauer.
Schön gesagt, Philipp.
Und dann, Entschuldigung, das Publikum.
Genau.
Ja, Mensch. Ja, cool.
Ich hoffe, es kommen viele. Kommt, schaut uns zu. Und wir möchten mit euch feiern natürlich. Also wir möchten gerne euch auch feiern. Also die Zuschauer. Ohne die Zuschauer. Ich meine, es ist schön zu spielen, aber es ist umso schöner mit Zuschauern zu spielen, die uns die Energie zurückgeben. Und es gibt am 23. eine After-Show-Party. Also ich hoffe, es bleiben viele, wo wir dann halt ja einfach nett zusammen essen und trinken wollen. Und cool. Ich hoffe, es bleiben viele.
Und danach, worauf freust du dich auf in der Zukunft der Hottenlotten?
Ah, ich hoffe, dass wir weiterhin so gierig nach neuen Formaten sind. Also immer wieder kommt eine neue Idee auf. Wir haben diverse Formate, ob das nun ein Duell ist, wo dann zwei Hottenlotten ne, um den Abend dann sich bestreiten, wie so eine Art interner Match. Oder was wir auch gerne machen jetzt, ist mit Impro Interessierten am Donnerstag, wo wir unsere Probe haben, machen wir einmal im Monat in der Regel oder alle zwei Monate das Impro-Ding, nennen wir es. Also sprich eine Open Stage, wo wir dann mehr oder weniger Spiele anleiten oder also Szenen anleiten, wo dann jeder, der da kommt, einfach freihaus mitspielen darf. Ja? Insofern, ich bin mir sicher, wir werden weitere Formate und Spiele entwickeln.
Aber das heißt, an diesem Donnerstag, wo ihr normalerweise probt, einmal im Monat oder
genau.
Können Leute hinkommen, ja. Eintritt frei und unten im Café mit euch zusammen Impro spielen. Und
mit uns Impro oder spielen und zusammensitzen und mit uns auch danach unterhalten. Ja, das ist eine offene Sache und das machen wir seit einem Jahr. Ist sehr gut angekommen. Mhm. Haben so immer in der Regel 15 bis 20 Leute da. Finde ich klasse, macht Spaß.
Schön.
Genau.
Gibt es was der jetzige Dorian in dem Pferdeschwanz tragen
Dorian?
Impro-Anfänger, yeah. Maschebaustudenten sagen möchte?
Oh, ja. Ja, gib nicht auf. Also denk nicht, dass es irgendwann ein Ende gibt, nur weil es einen beschissenen Abend gibt. Es wird immer wieder solche Abende geben, wo du denkst, ach, du hättest besser sein können oder ne, andere waren besser. Bleib einfach dabei, denk nicht zu viel nach und hab einfach Spaß an der ganzen Sache. Das läuft schon. Du wirst eine spannende Zeit vor dir haben. Ich weiß noch nicht, wie lange, aber mindestens 25 Jahre davon.
Sehr schön. Ein wunderbares Schlusswort kann man sich ja kaum denken. Vielen Dank, Dorian.
Danke, Philipp.
Wer den Inhaber dieser wunderbaren Stimme livehaftig sehen will, kommt zum Jubiläum der Hottenlotten oder zum Impro-Ding. Wann ist das nächste Impro-Ding?
Das nächste Impro-Ding? Ah, du fragst mich nach Terminen. Ich meine, wir haben wie gesagt, 22. 23. ist ja unser Jubiläum. Am Donnerstag danach meine ich weiß nicht, was für ein Datum das ist, wäre das nächste Mal. Nagelt mich nicht darauf fest, wenn das jetzt nicht stimmt.
Da hilft es natürlich regelmäßig, entweder auf die Facebook-Seite oder die Homepage vom Thea Lotze zu gehen oder auf www.hottenlotten.de.
Genau, sehr schön gesagt. Genau, mal, das ist wesentlich zuverlässiger, als ich jetzt bin.
Genau. Also, kommt. Jubiläum 23. und 24.
22. 23.
Super, das ist ein Freitag, Samstag. Also nochmal, gib mal die Daten jetzt nochmal durch vom Jubiläum. Dorian, bitte.
Jubiläum. Also, am Freitag, dem 22. September, ist unsere interne Impro-Show, angeleitet von Doug Nunn. Bitte kommt. Er ist super und es macht uns immer Spaß. Wir lassen uns gerne von ihm anleiten. Am 23. September, dem Samstag, ist unser Maestro, gespielt von 12, sage ich mal, Impro-Spielern. Kommt, es wird spannend. Und feiert mit uns.
Ich glaube, das ist somit das Wichtigste. Alles klar? Dann tschüss aus dem Lottental.
Tschüss.